Jetzt aber zu der Studie, die ich ganz kurz vorstellen möchte für alle. Ich habe die einfach mal veröffentlicht unter meinem Twitter-Account unter Lady Altona oder Aline von Drateln, könnt ihr die finden, wenn ihr die euch anschauen wollt gleichzeitig. Ich war selber sehr, sehr überrascht. Vertrauen in die öffentliche Kommunikation und in die Medien ist eine ganz unabdingbare Voraussetzung für die Demokratie. Und mit der Vokabel Lügenpresse versuchten ja sowohl Trump, aber eben auch die sogenannten Querdenker oder auch die AfD, die Grundpfeiler unserer Gesellschaft anzusägen. Und ich hätte zum Beispiel angenommen, dass das Vertrauen in die Medien in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten in Deutschland wesentlich kleiner geworden ist. Tatsächlich wurde jetzt von der Uni Mainz eine Langzeitstudie veröffentlicht. 2008 wurde, glaube ich, die erste erhoben. Und seit 2015 jährlich repräsentative Umfragen gemacht. Und gut, Cord, dass wir beide nicht um eine Kiste von deinem Lieblingsrotwein gewettet haben. Ich hätte das nie gedacht, das Vertrauen in die Medien ist ganz eindeutig gestiegen. Alles in allem, mit der Berichterstattung über die Pandemie einverstanden, zeigen sich da 63% gegen 16%, die sagen, das trifft eher nicht oder gar nicht zu. Oder auch die Frage, viele Medienberichte sind im Hinblick auf Corona zu einseitig, sagen nur 31% ja gegen 63, die sagen nein.
Ja, toll. War ich genauso überrascht wie du und mit dem Hinweis auf deinen Twitter-Account, wunderbar, kann man das nachgucken. Andreas ist schon länger auf der Bühne.
Hallo Kurt, grüße euch alle zusammen. Wunderschön, euch zuzuhören. Und es ist ein Thema, was ja, ich habe es dir vorhin geschrieben, Kurt, uns auch beschäftigt hat, heute in der Redaktionskonferenz bei uns. Ich kann dir in vielen...
Sagst du kurz, in welcher Redaktion du bist?
Ich bin unter anderem bei der BLR und Radiodienst für verschiedene Radiostationen, private Radiostationen mit zuständig und moderiere, machen aber auch Zulieferungen für Privatradios, hauptsächlich im Bayerischen, aber auch im ganz deutschen Raum. Und das Spannende ist, ich kann vieles von dem tatsächlich nachvollziehen, glaube aber, dass wir einen entscheidenden Punkt vielleicht auch ein bisschen verpasst haben in all dem, dass wir immer versucht haben, vieles zu erklären in einem sehr, sehr, ja, schwierigen Bedeutungsgewebe, in dem wir doch unterwegs sind. Weil, wenn man ehrlich ist, die wenigsten Leser oder Hörer werden irgendwo verstehen, was es mit irgendwelchen Maßnahmen auf sich hat, wie sie sich auswirken auf Inzidenzzahlen und so weiter und so fort, geschweige denn, wie diese zustande kommen. Man merkt es am einfachen Beispiel, dass halt Leserinnen und Leser genauso wie Hörer nicht unterscheiden können zwischen Selbsttest, Schnelltest, PCR-Test. Es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema, ein komplexes Bedeutungsgewebe, was wir haben. So, da haben wir über lange Zeit versucht, mit Fakten natürlich auch gegen Fakes vorzugehen. Wir haben es gut gemeint, sind dann natürlich meistens in 100% Übereinstimmung mit irgendwelchen Virologen, mit Experten und so weiter unterwegs gewesen. Und es hat sich irgendwann so das Image mit aufgebaut, ja, Staatsfunk. Ob das privat war oder öffentlich-rechtlich und ob das richtig oder falsch war, absolut mal dahingestellt. Aber dieses Image kam irgendwo, obwohl wir es nur gut gemeint haben und es wirklich auch dem Letzten versucht haben, Lieschen Müller zu erklären. Was wir jetzt haben, deswegen rege ich mich über die Kritik von Liefers so auf, Kurt, du hast es vorhin schon mal anklingen lassen, ist, dass sie zum Unzeitpunkt kommt, weil wir nicht mehr darüber diskutieren, gibt es Corona nicht, braucht es Maßnahmen, um die Inzidenzen unten zu halten, sondern es gibt die Diskussion, übrigens auch breit medial. Und das ist kein Kampagnenjournalismus, der da stattfindet, den ich dem einen oder anderen Blatt unterstellen würde, sondern ganz klar, ist eine nächtliche Ausgangssperre sinnvoll, ja oder nein? Und da kommt diese Kritik von Liefers wirklich zum Unzeitpunkt. Und ich höre in dem Zusammenhang dann immer, es sei Kunst gewesen, was diese Schauspieler gemacht haben. Oder Satire oder Ironie. Also wenn, dann war es meiner Meinung nach zynisch. Das ist wohlgemerkt meine persönliche Meinung. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit Satire oder Ironie arbeite, dann kommt das immer noch darauf an, wie es am Schluss beim Rezipienten, beim Zuhörer, beim Zuseher, beim Leser ankommt. Und wenn es dort anders ankommt und er sich ja beleidigt vorkommt, auch betroffen vorkommt im Sinne von, ich habe Opfer bei mir selber in der Familie, die eben diese Scheißpandemie nicht überlebt haben, dann muss ich mir ganz einfach als Schauspieler auch den Stiefel anziehen, dass ich sage, okay, ich habe nicht überdacht, was ich da tue. Und dann muss ich halt auch sagen, so hehr der Gedanke vielleicht war, ich habe übers Ziel hinausgeschossen. Und genau das ist passiert. Zum einen mal, wie diese Kampagne zustande gekommen ist und zum anderen auch in Bezug auf die Medienkritik, die Lieferstar geliefert hat. Wir haben ganz aktuell mehrere Beispiele bei uns diese Woche veröffentlicht aus dem ganzen bayerischen Raum, wo zu Recht sich Einzelhändler aufregen und ganz einfach sagen, was soll das mit der Bundesnotbremse? Die Bundesnotbremse hat dafür gesorgt, dass wir in einem Landkreis bei uns, wo eines der größten Gefängnisse Deutschlands ist, in der Stadt Straubing in dem Fall, gab es einen großen Ausbruch in einem Gefängnis wohlgemerkt. Und jetzt muss man dazu sagen, aus der JVA in Straubing kommt man unter 15 Jahren nicht raus. Da sitzen nur die ganz schweren Jungs, inklusive Mooshammermörder und so weiter und so fort. Da sind 50 Menschen infiziert, davon 46 Gefangene. Das hat dafür gesorgt, dass der Einzelhandel in der Stadt wieder hat zusperren müssen, weil diese Gefangenen dazu beigetragen haben, dass die Inzidenz in der Stadt drüber gestiegen ist über den relevanten Wert. Und das wird berichtet. Aber dann diese Kritik zu bringen, das ist der Unzeitpunkt. Die Kritik wäre vielleicht vor einem halben Jahr berechtigt gewesen.
Danke, Andreas. Wie gesagt, uns ist es sehr wichtig. Wir wollen nicht generell über die Schauspielerinnen und Schauspielervideos sprechen und sagen, wie wir das finden, ob wir das gelungen finden oder nicht gelungen finden, sondern haben diesen Raum im Grunde unter einem anderen Thema gestellt. Aber danke, das war wichtig, was du erzählt hast. Ich würde trotzdem gern... Bitte? Ja, Martin?
Darf ich einen Zwischengedanken formulieren?
Klaro.
Also das heißt, eine unserer Leitfragen ist ja, hat Jan-Josef Liefers recht? Und wenn man mal zusammenfasst, dann kann man, also würde ich sagen, ist das Zwischenfazit nein. Ich habe noch keinen gehört, außer Jan Fleischhauer, den ich sehr dafür respektiere, dass er versucht hat, ein paar Argumente zu finden, wie man sozusagen, wie man, sag ich mal, den Pfannkuchen nochmal auf die goldene Seite drehen kann. Gibt es ja sonst eigentlich keinen, der gesagt hat, ja, Jan-Josef Liefers hat recht. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er ja gar keine Argumente bemüht hat. Und in dem Sinne, finde ich, kann man jetzt eigentlich die Frage auch beenden und sagen, das war eine schwachsinnige, weil destruktive, ästhetisch und künstlerisch nicht besonders wertvolle Argumentation, die aber zu einer großen Debatte geführt hat und zack, fertig. Es gibt aber etwas Positives, was ich dem Ganzen abgewinne, nämlich diesen Moment von Selbstvergewisserung, den wir ja hier auch gerade betreiben, weil wir es ja auch gewohnt sind, das sage ich jetzt aber nicht in meiner Funktion als Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen, sondern aus meiner eigenen Position heraus, weil wir es ja auch gewohnt sind, sage ich mal, alles, was schreit, kreischt und irgendwie interessant riecht, zu betrachten. Und das ist doch eigentlich das, was jetzt hier passiert ist, dass wir dann in so eine Debatte auch reingehen, weil wir eben diese Kritik so ernst nehmen, weil wir sie betrachten wie so ein Dinosaurier, der gerade auferstanden ist, oder wie so ein Reptil, was wir noch nicht kennen und was uns ganz unbekannt vorkommt. Das ist eigentlich so ein Moment, wo man sagen kann, es ist ein Ausdruck von irgendwie schlechtem Journalismus, weil es auch so ein, sag ich mal, ein Erlebnisjournalismus ist. Vielleicht aber auch ein Ausdruck von einem Journalismus, der eben Kritiken auch durchaus ernst nimmt. Ne? Und ich würde mich mal zu einer These wie gesagt, in einer persönlichen These, wie durchringen, die das Ganze mal wendet. Denn könnte man nicht vielleicht sagen, sozusagen die Verwirrung ist Ausdruck eines, sage ich mal, besonders erfreulichen Zustands an Pressevielfalt in Deutschland, die vielleicht den Jan-Josef Liefers auch in dem Sinne überfordert hat, dass er dann aufgehört hat, sich damit zu beschäftigen und Zeitungen zu lesen oder Medien zu konsumieren, weil es dann eben doch auch so viel war. Ja? Und für mich ist immer diese Frage, wie gut es uns geht, die Frage ins Zeitschriftenregal am Bahnhof. Wenn ich sehe, dass es eben nicht nur, worauf wir uns ja oft konzentrieren, den Öffentlich-Rechtlichen und die Bild und die Taz und die FAZ und die Welt und die Süddeutsche gibt und in Spiegel, sondern eben auch das neue Deutschland, die junge Welt und aber mit sehr großer Reichweite, Tischis, Einblick, Kompakt, die junge Freiheit, alle möglichen Deutschland- und Militärmagazine und Eisenbahnjournale. Das ist ja eigentlich ein Ausdruck von Pressevielfalt und Pressefreiheit, dass ich das alles für 7,50 Mark am Kiosk kaufen und lesen kann. Ja, dass es das alles gibt und dass in dieser Vielfalt und auch in der Argumentenvielfalt alle Argumentationen sozusagen Raum finden und alle Perspektiven Raum finden. Und sogar, da würde ich mal Jan Fleischhauers Perspektive aufnehmen auf den Wissenschaftsjournalismus, sogar einen so vielseitigen Wissenschaftsjournalismus, dass wir in den letzten Monaten die Wahl hatten, uns zwischen allen möglichen Virologen zu entscheiden und welchen Virologen wir jetzt sozusagen am glaubwürdigsten oder wahrsten finden. Das war ja ein Angebot, das wir hatten, wenn wir, sage ich mal, normale Medien konsumiert haben. Und also die Frage, die sich mir so stellt, ist die, ob es möglicherweise, sage ich mal, Opfer des Differentialismus gibt. Ja, das Opfer dieser vielseitigen Betrachtung des Alltags gibt, dass wir quasi so ein bisschen gezwungen sind, uns dazu auch eine Meinung zu bilden, weil es so viel Berichterstattung über Virologen und mRNA-Impfstoffe und wie sie nicht alle heißen gibt, was ein Ausdruck einer ganz, ganz, ganz guten Situation von Pressevielfalt und Pressefreiheit in Deutschland ist, die bei Jan-Josef Liefers dazu geführt hat, dass er dachte, ach, wisst ihr was, ich mache den Fernseher aus, das ist mir alles zu viel. Ja, und wenn ich ihn dann wieder anmache, dann reicht vielleicht eine kleine Intervention und siehe da, sie reicht sogar, um für eine Woche Gesprächsstoff unter, so wie wir sozusagen gutmeinenden Journalistinnen und Journalisten zu sein, die dem Ganzen nochmal eine Bühne geben, um zu wenden, ob er nicht vielleicht doch recht hatte. Mein Ergebnis wäre, also er hatte nicht recht.
Ja, wir werden jetzt hier sehr dialektisch, von daher bin ich ermuntert durch dich, jetzt auch, werde ich mir auch zu einer These steigern. Ich meine, die ganze Aktion, Liefers hat das gestern bei 3 nach 9 gesagt, nicht bei 3 nach 9, bei Illner, man kriegt schon die ganzen Talkshows durcheinander, wo der überall auftritt, ist ja nicht von ihm ausgegangen, sondern von einem bestimmten Tatort-Regisseur, Dietrich Brüggemann. Und dem bin ich ein bisschen gefolgt in seinen Äußerungen. Und für den war das ja so eine Art Test, Toleranztest. Also nach dem Motto, einen Hund treten, bis er beißt, um zu beweisen, dass es richtig war, ihn zu treten. So. Und nun haben wir uns, also wir sind der Hund, nun haben wir uns aber als Gesellschaft anders verhalten. Wir haben nicht gebissen, sondern wir haben ja Liefers, wenn man so will, die Hand geleckt. Da haben wir gesagt, wunderbar, endlich bringst du hier mal ein bisschen Feuer rein. Also ich meine jetzt wir als Medien. Und wir laden dich jetzt mal die ganze Woche ein und du kannst das alles erzählen. Und das war, wenn man so will, dann ein Toleranztest. Also wir als versammelte Medien sind so tolerant, dass wir eine These, die uns fundamental angreift, breiten Platz einräumen, um zu beweisen, dass sie falsch ist. Und das finde ich, ist sozusagen das Ergebnis dieser ganzen Aktion. Und ja, das ist, finde ich, irgendwie was Freundliches, was Fröhliches, was Positives in dieser ganzen beschissenen Pandemie. Peter ist jetzt dran. Auf geht's.
Danke, lieber Kurt, und vielen Dank fürs Raufholen auf die Bühne. Ich würde gerne einen Aspekt bringen, der vielleicht noch nicht so die Rolle gespielt hat. Es ist ja so, Jan-Josef Liefers selbst hat am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz gestanden und hat als junger Schauspieler das Mikrofon auf der damals größten Demonstration gegen das SED-Regime gesprochen. Für Freiheit, für freie Wahlen, für Meinungsfreiheit. Und hat aus dieser Zeit heraus, das ist etwas, was für viele Ostdeutsche prägend war, diese Ereignisse, natürlich eine hohe Sensibilität mitgenommen für genau diese Themen. Und wenn dann noch Menschen auf ihm zukommen, nämlich gerade in Ostdeutschland, die dann sagen, wir werden nicht mehr gehört, wir werden vor allem in den sehr stark westdeutsch orientierten und auch sehr stark westdeutsch geprägten Medien nicht gehört. Unsere Meinung, unser Blick auf das Leben, wie es hier in Ostdeutschland zum Beispiel ist, aber wie es auch dann in ganz Deutschland ist, wird möglicherweise, das ist ja nur ein Gefühl, wird möglicherweise nicht genau und richtig abgebildet. Dann fühlt man sich möglicherweise auch als jemand, der eine Reichweite hat, der beliebteste Tatortkommissar ist, beziehungsweise Darsteller ist, auch irgendwo berufen. Und das ist etwas, was man ihm möglicherweise nicht mal vorwerfen kann, sondern was man ihm einfach nur, glaube ich, anheimstellen muss, in dem, wie er möglicherweise auch agiert hat. Ich formuliere das wirklich vorsichtig als Vermutung, weil mir als Ostdeutscher, sage ich mal ganz ehrlich, hat es den Schauer der Enttäuschung über den Rücken getrieben, als ich gehört habe, dass ausgerechnet Liefers eine solche Aktion anführt. Weil genau die Fragen, die ihr stellt, sind ja alle völlig richtig gestellt und genau das, was ihr jetzt diskutiert, ist ja alles richtig. Aber es kommt bitte unbedingt aus meiner Sicht ein Punkt dazu, nämlich dieser Punkt der Stellvertretung für das Nicht-Gehört-Sein in westdeutsch profilierten und westdeutsch gemachten Medien. Und wenn man sich heute die Mediennutzung gerade auf dem Printmarkt in Ostdeutschland anschaut, dann sieht man, dass es kaum Titel aus dem Westen schaffen, in Ostdeutschland wirklich Fuß zu fassen, also tiefergehend Fuß zu fassen. Und dass gerade in Ostdeutschland es eine Tendenz gibt, sich dann auch auf alternativen Wegen Nachrichten zu besorgen. Und das ist ein Punkt, über den, finde ich, muss Presse reden, muss dringend reden, weil das möglicherweise auch, und das sehen wir an Wahlergebnissen, gefährliche Auswüchse bekommen kann.
Danke. Danke, Peter. Aber da sieht man wieder mal, und ich benutze diese Floskel wahnsinnig ungern, aber es ist wieder das Brennglas Corona. Also wenn es jetzt noch eine ost-west-deutsche Diskussion wird, die besteht und die bestehen muss und die ganz klar nochmal angekurbelt werden muss, genauso wie die da oben, die da unten, reich oder arm, Festanstellung oder nicht, das bricht sich alles an diesen Themen. Aber, und da widerspreche ich ein kleines bisschen auch Kurt, der sagt, es ist doch toll, dass man sieht, wie tolerant die Medien sind, dass wir jetzt also Jan-Josef Liefers einladen und mit ihm diskutieren. Ich fand am allerbeeindruckendsten von diesen ganzen Talkshows, die ich jetzt gesehen habe, bei denen Liefers zu Gast war, die Wissenschaftsjournalistin Nguyen Kim, der man anmerkte, dass sie gelangweilt war, die auch offen zugegeben hat, sie hat sich nicht alle diese Videos angeschaut, darum beneide ich sie, ich konnte dem natürlich nicht widerstehen, und die gesagt hat, wichtig ist, dass diese destruktiven Diskussionen aufhören, dass man sich, und die Formulierung mag ich sehr gerne, sich vorwärts zu streiten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier auch bei Clubhouse sehr begrüße.
Machen wir nicht selber diese Kiste doch irgendwo auch Ost-West im Zusammenhang mit der Pandemie doch auf? Wir reden über die Geschichte mit Dresden, mit Leipzig und so weiter, mit Übergriffen auf Journalistenteams, mit dem, was anscheinend natürlich dann in Verbindung mit Pegida, Legida und irgendwelchen Montagsstadtspazierern an Demonstrationen dort, Weimar, wir erinnern uns an das Urteil, das dort getroffen wurde, dass angeblich Masken in der Schule und so weiter alle hinfällig sind. Das ist ja eigentlich bloß für zwei Schüler gegolten, aber immerhin, die Schule hat es betroffen. Ähnliche Urteile gab es übrigens dann in Bayern, und muss man auch drüber reden, rund um den Chiemsee, ist aber nicht mehr so berichtet worden drüber. Hat es nicht doch irgendwo dieses Brennglas, um bei Peter zu bleiben, es ist im Osten mit der Pandemie halt doch ein bisschen anders. Ich tue mich da ein bisschen schwer, das jetzt einfach so wegzudiskutieren.
Naja, also da kann ich nur mit Rudolf Augstein sagen, was ist. Also wenn da eben hohe Infektionszahlen sind und auffällig hohe, wobei das gar nicht jetzt an der Mentalität von irgendwelchen Ossis liegt, sondern es liegt an der Grenze, so wie es auch in Bayern.
Genau, wie bei uns hier im Landkreis.
Ja, also dass man da dann drüber berichtet, finde ich vollkommen in Ordnung. Es gab zwischendurch mal, da hast du recht, es gab mal so eine Phase, wo man verglich die Wahlergebnisse für die AfD im Osten mit den infizierten Zahlen. Da zuckte es mich auch so kurz und hab gedacht, was geht jetzt los? Jetzt machen wir auch noch die Ossis für die Pandemie verantwortlich. Aber ich meine, dass man zur Kenntnis nimmt, dass es da eben einzelne Kreise gibt mit hohen infizierten Zahlen und dass es dann auch Demonstrationen gibt, seltsamer Art, da kenne jetzt die Orte nicht mehr, wo dann mitten in der Hochphase die Leute durch ihr Städtchen zogen und grölten, ein bisschen SARS muss sein und so. Ja, da muss man drüber berichten, ohne daraus jetzt eine Ossi Geschichte zu machen.
Wir haben noch Tim auf der Bühne. Ganz kurz will ich aber noch was dazu sagen. Also wenn wir schon die Ost-West-Kiste öffnen und die muss auch geöffnet werden und sie blieb zu lange gedeckelt, dann möchte ich auch noch mal sagen, es ist natürlich auch eine Frau-Mann-Angelegenheit. Nochmal, dass hier also Männer sagen, sie müssen sich verabschieden, weil sie Essen machen müssen für die Familie. Das finde ich natürlich großartig. Ich mache seit 365 Tagen Essen für die Familie und ich hasse es, weil ich wahnsinnig gerne irre viel gearbeitet habe und durch Corona arbeitslos geworden bin oder zumindest wesentlich weniger arbeite und zurückgeworfen wurde in eine 50er-Jahre-Hausfrauenrolle, weil ich auf einmal die Kinder hier habe und behomeschoolen muss. Und um ein letztes Mal Jan Böhmermann zu zitieren, der vorhin schon von Jan Fleischhauer zitiert wurde in einem anderen Zusammenhang, der hat, glaube ich, vorgestern geschrieben, nicht die Wirtschaft muss nach der Pandemie wieder aufgebaut werden, sondern die Familie. Das hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Tim, herzlich willkommen.
Zwei Gedanken nur ganz kurz. Ich höre tatsächlich seit zwei Stunden zu und wollte zum einen Jan-Josef Liefers mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil der Pass pro Toto jetzt hier die ganze Wucht des Gegenwinds abbekommt. Es waren immerhin 53 Schauspieler, die sich da geäußert haben. Aber Der wesentliche Gedanke aus meiner Sicht ist hier, glaube ich, noch gar nicht zur Sprache gekommen. Dass die Medien sozusagen als Pressekorps wahrgenommen werden, liegt doch in erster Linie daran, dass die Bundesregierung einfach seit Anbeginn der Pandemie einfach versäumt, eine ordentliche Kommunikation zu machen. Also ich will jetzt gar nicht von Zahlen reden, aber es gibt bei der Bundesregierung niemanden, der den Menschen einfach klar verständlich erklärt, was ist, was gilt und was sein soll. Es werden immer irgendwelche dubiosen Leute in die Sendungen eingeladen oder in Interviews zitiert, aber es gibt keine regelmäßige Information der Bürger. Und das bleibt alles an den Medien hängen, die dann natürlich in einem Zwiespalt stecken. Einerseits müssen sie verlautbaren, was jetzt gelten soll als Sprache der Bundesregierung. Und das sind sie eben nicht nur, sondern sie sind ja eigentlich dafür da, kritisch zu schauen, was funktioniert und was nicht.
Wunderbar, Tim. Dieser Aspekt fehlt und in der Tat ist angefangen von der Bundeskanzlerin bis zum Gesundheitsminister. Eigentlich ist Lauterbach der heimliche Regierungssprecher. Das in der Tat fehlte da in der Bundesregierung. Ich will jetzt nochmal einen kleinen Versuch wagen, hier nicht optimistisch zu enden, sondern nach vorne blickend. Was glaubt ihr denn, was sich in den Medien, im Journalismus, wenn wir denn mal aus der Pandemie raus sind, an Veränderungen bleiben wird? Oder werden wir eine Medienlandschaft haben, eine Art von Journalismus haben, wie er vor der Pandemie herrschte? Also was ja positiv aufgefallen ist, was wir auch, glaube ich, alle gespürt haben, dass in der Pandemie der Wissenschaftsjournalismus eine ganz, ganz wichtige Rolle genommen hat und auch in den Talkshows vor allen Dingen Wissenschaftler zu Wort kamen, jedenfalls, sage ich mal, in der ersten Phase. Und vor uns liegt ja ein großes wissenschaftliches Thema, nämlich das Thema der Klimaveränderung und wie wir als Gesellschaft damit umgehen, wie wir als Journalisten damit umgehen. Gibt es etwas, was wir jetzt in der Pandemie gelernt haben, das uns hilft, dann auch dieses nächste große Menschheitsproblem zu bewältigen? Wenn ich mal so hier in die Runde fragen darf und hoffe, dass jeder von euch darauf eine kurze, knappe Antwort findet, wenn nicht jeder, aber dann doch jeder Zweite.
Ja, ich würde da gerne was kurz zu sagen, weil ich wohne ja nun in Venedig und der Klimawandel ist ja hier, den können wir sozusagen mit den Füßen spüren bei jedem Hochwasser. Und ich würde mich freuen, wenn genau das, ich persönlich bin ja auch keine Wissenschaftsjournalistin und habe dann aber auch in den Jahren hier in Italien mich mit Wissenschaftsthemen beschäftigen müssen, wie zum Beispiel hier die Hochwasserschleuse in Venedig, die nicht funktioniert, die Kreuzfahrtschiffe, die weiterhin kommen und so weiter. Und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir uns mehr noch um solche Themen kümmern, die natürlich wahnsinnig aufwendig zu recherchieren sind. Und das fände ich irgendwie, wenn das zumindest irgendwie eine Erkenntnis dieser Zeit wäre, fände ich das toll.
Weiter geht's.
Wenn ich da gleich drauf darf, Kurt.
Ja.
Ich glaube, das ist genau das Thema, was so richtig spannend wird jetzt. Ich meine, jetzt haben wir es mit einem Thema zu tun, was uns seit einem Jahr beschäftigt, wo Aktionen, die gemacht werden, beziehungsweise Maßnahmen normalerweise so mit 2 Wochen Verzug greifen, ja, und wir darüber berichten, kritisch berichten, das Ganze versuchen einzuordnen. Spannend wird's, wenn wir hoffentlich irgendwann im Herbst mit dem ganzen Ding so weit fertig sind, dass wir uns wieder auf was anderes konzentrieren können, wenn wir mit einem ähnlichen Thema kommen, wo es auch um Leben und Tod geht, wo aber die Maßnahmen, die wir ergreifen, nicht in 2 Wochen greifen sollen, sondern in 20, 30 oder vielleicht erst 40 oder 50 Jahren. Ich glaube, da wird die Kontroverse für uns Medienschaffende dann noch ein bisschen größer und vor allen Dingen ist es auch viel komplexer, den Leuten näher zu bringen, was da dann eigentlich gerade passiert. Mal weg von diesem ganzen Wahlkampfgerede, was wir da die letzten 1-2 Tage erlebt haben. Ach, wie toll doch das Bundesverfassungsgericht da entschieden hat. Bis auf eine Partei sagen ja alle, das war ganz super, was da in Karlsruhe rausgekommen ist. Also da bin ich echt drauf gespannt, weil genau auf diesem Niveau zwischen Wissenschaft und Meinung und dem, was die Leute tatsächlich in ihrem alltäglichen Leben betrifft, da wird es weitergehen.
Ja, weitere Wortmeldungen.
Vielleicht ja, Kurt. Kurz. Entschuldigung, danke.
Erst Peter, dann danke. Mika.
Natürlich, dann Peter. Dann gehe ich auch runter. Vielen Dank, tolle Diskussion und liebe Grüße an meinen ehemaligen Kollegen Johannes Hahn und nach New York. Ich will nur sagen, hoffentlich lernen wir, dass wir Dinge wirklich ernst nehmen, wenn sie dringlich werden. Und das ist das Thema Klimawandel auf jeden Fall. Wir reden seit über 10 Jahren drüber und deshalb, und eigentlich so richtig passiert ist nichts. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen jetzt endlich mal feststellen und merken, dass da nicht mehr so viel Zeit ist, ohne jetzt die Alarmglocke noch lauter zu schrillen. Es geht jetzt echt darum, sich mal wirklich zu konzentrieren. Danke.
Ich bin der Meinung, es geht nicht nur um Corona, was wir aus Corona lernen können, sondern wir sind gerade, und das stellen wir hier fest, ich glaube, hier in Amerika haben wir das, andere sind wir anders sensibilisiert in den letzten Jahren. Es geht um einen ganz großen weltweiten Wandel der Kulturen, der Konflikte. Und wir sind mitten in einem großen Kampf der Systeme. Und in diesem Kampf spielen wir natürlich eine wahnsinnig große Rolle. Wir werden instrumentalisiert. Es gibt den Versuch der Instrumentalisierung. Wir müssen uns selbst behaupten. Wir müssen, wie Jan Fleischauer vorhin gesagt hat, wir müssen wieder kritischer werden. Das glaube ich schon auch. Wir brauchen mehr investigativen Journalismus. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und wir müssen auf der anderen Seite auch klarer, selbstbewusster stehen an bestimmten Punkten. Und wir müssen von denen, die uns immer wieder vorwerfen, das ist nämlich eine politische Methode, vorzuwerfen, dass man gleichgeschaltet ist, von denen, die entweder zu doof sind oder die das ganz bewusst politisch machen, um die demokratischen Institutionen, die solche Diskurse wie den wir heute führen, aufrechterhalten, sturmreif zu schießen. Also mehr kritischen, mehr investigativen Journalismus, mehr Selbstbewusstsein und die uns herausfordern, ernst nehmen und stellen. Das muss, glaube ich, tatsächlich passieren.
Lea hatte sich.
Ich würde gerne sagen, also ich hatte ja so ein bisschen gehofft, wir würden heute auch mehr Raum für Auslandsberichterstattung haben, auch so auf den Tag des, mit Blick auf den Tag des der Pressefreiheit hin. Wir haben ja irgendwie Kollegen aus Mexiko, den USA und China und ich finde, die Corona-Krise hat ja auch gezeigt, dass es wichtiger denn je ist, zu verstehen, was in anderen Teilen der Welt passiert. Ich finde, es ist jetzt ein bisschen in so eine Binnendebatte abgerutscht, wie das in Deutschland manchmal passiert. Es wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn man noch mal ein bisschen stärker auch darüber gesprochen hätte, wie brach und in welcher dramatischen Lage eigentlich die Auslandsberichterstattung in Deutschland ist. Also vielleicht kann man das auch noch mal mitnehmen als ein Thema, wo stehen da eigentlich die deutschen Medien? Denn wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, wie die bösen Länder, China, Brasilien und so weiter, wie schlecht die dastehen. Aber die Realität ist natürlich auch, dass Redaktionen zu wenig tun, von der Ausbildung bis zum Finanziellen, um auch Kollegen ins Ausland zu schicken, um zu verstehen, was überhaupt passiert im Ausland. Also Auslandsberichterstattung vielleicht nochmal auch mit Blick auf den Tag der Pressefreiheit als ein wichtiges Thema für die Zukunft.
Lea, schönen Dank für die Anregung. Ich darf mich bei allen bedanken, vor allen Dingen bei Aline und Martin, die das hier mit moderiert haben, bei allen, die hier auf der Bühne waren, die sich eingebracht haben.